Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb sieben, Sie hören heute Morgen mit einem Schwerpunkt zu Libyen die Fakten und die Konsequenzen. Der Druck auf Gaddafi wird immer größer. Die UNO schließt Libyen aus dem Menschenrechtsrat aus. Das hat Signalwirkung, meint unser Korrespondent. Die Situation in den Flüchtlingslagern in Tunesien ist desaströs. Die hygienischen Bedingungen katastrophal. Die Reportage. Und die Parteien in der Schweiz fordern eine dringliche Debatte. Die einen aus Angst vor Flüchtlingsströmen, die anderen wegen den umstrittenen Schweizer Waffengeschäften. Im Studio für Sie sind heute Nicole Frank und Andrea Jost. Sie hat die Nachrichtenübersicht.
Libyen wird aus dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf ausgeschlossen. Das hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen einstimmig entschieden. Grund für den Ausschluss ist das brutale Vorgehen des Gaddafi-Regimes gegen das eigene Volk. Libyen war erst vor einem Jahr Mitglied des Menschenrechtsrats geworden. US-Präsident Obama denkt unterdessen laut einem hohen Beamten darüber nach, die diplomatischen Beziehungen zu Libyen abzubrechen. Und in einem einstimmigen Beschluss fordert der US-Senat den UNO-Sicherheitsrat auf, eine Flugverbotszone über Libyen einzurichten. Kanada entschied, eine Fregatte ins Mittelmeer zu entsenden, um dort mögliche internationale Aktionen für die libysche Bevölkerung zu unterstützen. Und Italien hat laut Medienberichten entschieden, den vielen Flüchtlingen aus Libyen mit einer humanitären Mission zu helfen. Im eidgenössischen Parlament verlangen verschiedene Parteien noch in der laufenden Session eine dringliche Debatte über die politischen Veränderungen im arabischen Raum. Für die Fraktionen der SVP und der FDP stehen dabei mögliche Flüchtlingswellen im Vordergrund. SP und Grüne wollen unter anderem darüber diskutieren, wie die Schweiz mit Diktatorengeldern umgehen soll. Ob die Debatte stattfindet, entscheidet das Büro des Nationalrats am nächsten Montag. Weltweit haben etwa 67 Millionen Kinder keine Chance auf Schulbildung. Ein großer Teil dieser Kinder lebt in Kriegsgebieten. Wie ein Bericht der UNO-Bildungsorganisation UNESCO zeigt, fehlt Gelder für die Lehrer, auf dem Schulweg droht Gewalt und Schulhäuser werden zerstört. Von ihrem Ziel, bis 2015 jedem Kind wenigstens 3 Schuljahre zu ermöglichen, sei die internationale Gemeinschaft noch weit entfernt. Angesichts der hohen Verschuldung hat die Regierung in Großbritannien Einsparungen bei der Armee und bei der Entwicklungshilfe angekündigt. Bei den Streitkräften sollen in den nächsten 5 Jahren 17.000 Stellen gestrichen werden, wie Verteidigungsminister Fox mitteilte. Neben den Kürzungen bei der Armee gab die britische Regierung auch bekannt, ihre Entwicklungspolitik werde neu ausgerichtet. Zum Sport. In den Eishockey-Playoffs verlor Freiburg gegen Davos 2-4, damit führt Davos in der Serie 2-0. Die ZSC Lions besiegten die Kloten-Flyers 5-3, da steht es 1-1. Langnau unterlag Bern 2-4, in der Serie führt Bern 2-0. Und Servet verlor gegen Zug 2-6, damit steht es nun 1-1. In den Playouts gewann Ambrì gegen Biel 2-1 und Rapperswil-Jona verlor gegen Lugano 1-4. Lugano und Ambrì führen nun 2-0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.058 Punkten, minus 1,4%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.515 Punkten, minus 2,2%. Der Dollar wird zu 92,28 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 27,64 bzw. zu einem Dollar 37,54. Das Wetter im Norden zunächst vielerorts Hochnebel mit Obergrenze um 1600 Metern. Im Tagesverlauf weitgehend Auflösung. Nur an den Voralpen bleibt es lokal grau. Außerhalb des Hochnebels meist sonnig. Im Tessin bleiben viele Wolken und am späten Abend lokal etwas Regen. Die Temperatur 5 bis 8 Grad. Dazu im Norden kräftige Brise. Am Donnerstag im Norden wieder Hochnebel, der sich dann weitgehend auflöst. In den Alpen mit Wolken nur teilweise sonnig, im Süden bewölkt und lokal Regen. Am Freitag in der ganzen Schweiz überwiegend sonnig. Die Temperatur liegt im Norden mit Brise um 8, im Süden bei 11 Grad.
Heute Morgen gleich 6:55. Die UNO wirft Libyen aus dem Menschenrechtsrat. Selbst Italien und Russland, bislang wichtige Verbündete des Gaddafi-Clans, unterstützen diesen Ausschluss. Die Gewalt am libyschen Volk müsse geahndet werden. Ich habe unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger gefragt, welche Konsequenzen hatte nun dieser Rauswurf aus dem Menschenrechtsrat für Libyen?
Es ist zunächst natürlich ein wichtiges politisches Signal. Man kann nicht davon ausgehen, dass Gaddafi sich dadurch zum Umdenken bewegen lässt. Aber gerade weil die Entscheidung im Konsens, also ohne Gegenstimme gefällt worden ist, zeigt es natürlich die Isolation des Regimes. Und das könnte, das hofft man natürlich, Leute aus Gaddafis Umfeld, Militärs, Geheimdienstleute, zum Absprung bewegen. Wichtig ist vor allem auch, und das ist das Zweite, der Druck auf andere Potentaten durch die UNO steigt damit tendenziell, weil sie in Zukunft mit mehr Konsequenzen für Verstöße gegen Menschenrechte im Rahmen der UNO rechnen müssen.
Bereits am Wochenende hatte die UNO Sanktionen beschlossen gegen den Gaddafi-Clan, Reiseverbote etwa oder Kontosperren. Jetzt der Ausschluss aus dem Menschenrechtsrat. Hat die UNO damit ihre Mittel ausgereizt?
Man muss sicher zunächst sagen, dass für UNO-Verhältnisse die Sanktionen gegen Libyen relativ rasch erfolgten und auch überraschend deutlich verabschiedet wurde. Das ist das eine. Das heißt aber nicht, dass die UNO damit alles getan hätte, was sie tun könnte. Sie könnte auch ein militärisches Eingreifen beschließen. Das ist natürlich äußerst heikel, weil es fast immer auch zivile Opfer fordert. Und das natürlich dann wiederum zusätzliche Probleme schaffen würde. Was noch im Gespräch ist im Moment, und zwar ziemlich intensiv hinter den Kulissen des Sicherheitsrates, ist Flugverbotszonen über Libyen, die natürlich dann auch militärisch durchgesetzt werden müssten und die dazu dienen sollten, zu verhindern, dass Gaddafi aus Flugzeugen auf sein eigenes Volk schießt oder Söldner einfliegen lässt.
Fredrik Steiger. 140.000 Menschen haben Libyen mittlerweile verlassen. Allein gestern waren es 14.000, die in Tunesien angekommen sind. Viele von ihnen sind Gastarbeiter aus Ägypten. Ihre Heimreise dauert wesentlich länger als erwartet, was die Situation in den provisorischen Flüchtlingslagern in Tunesien noch schwieriger macht. Die Reportage aus der Hafenstadt Sassis, nahe der Grenze zu Libyen, von Daniel Voll.
Smali Abdelghani vom Roten Halbmond steht unter dem Eingang der Markthalle und zeigt in den Raum. Da, wo sonst Händler Gemüse, Früchte, Fisch, Fleisch und andere Lebensmittel anbieten, liegen Matratzen und Decken auf engstem Raum. Alles gespendet von den Einwohnern der Stadt.
Ce que vous êtes en train de voir là, sont les aides des habitants de Sarzis. Ils sont très généreux.
Die Bevölkerung von Sarsis hat sich spontan mit den Flüchtlingen aus Libyen solidarisiert und neben der Markthalle auch Schulen und Versammlungsräume zu Auffanglagern umfunktioniert. Alles aus privater Initiative, ohne die geringste Hilfe vom tunesischen Staat, der nach der Revolution ohnehin mit sich selbst beschäftigt ist. Doch inzwischen droht die Flüchtlingsbetreuung der Bevölkerung über den Kopf zu wachsen. Jeden Tag kommen mehr Flüchtlinge über die Grenze nach Tunesien, wesentlich mehr als per Schiff und Flugzeug nach Ägypten zurückgebracht werden. Die Platzverhältnisse in den Lagern würden immer enger, sagt Smali Abdelghani vom Roten Halbmond. Die Hygiene schwieriger.
Chaque jour, ça augmente le nombre. Il faut nettoyage. La place peut-être les trois premiers jours, c'est bon. Mais après, il doit être défecté.
Und die Nerven liegen blank. Nicht nur bei den Flüchtlingen, die in den Lagern tagelang auf die Weiterreise nach Ägypten warten müssen, auch bei der Bevölkerung im Süden von Tunesien. Sie fühlen sich alleingelassen von der eigenen Regierung, aber auch von den internationalen Organisationen. Warum hilft uns die Europäische Union nicht beim Transport, sagt ein Helfer. Militärschiffe und Flugzeuge hätte sie genug. Schließlich müssten auch die EU-Staaten daran interessiert sein, dass die Lage an der libysch-tunesischen Grenze nicht außer Rand und Band gerät.
Was kommt auf die Schweiz zu jetzt während dieser Revolten im arabischen Raum? Das beschäftigt auch die politischen Parteien. Sie fordern eine dringliche Debatte, und zwar subito. Katrin Hug aus dem Bundeshaus.
FDP und SVP beschäftigten sich vor allem mit allfälligen Migrationswellen in Richtung Schweiz. SVP-Nationalrat Hans Fier.
Wir wollen Massnahmen, damit man diese möglichen Flüchtlingsströme, die in Wirklichkeit Wirtschaftsflüchtlinge sind, dass man die nicht in die Schweiz quasi holt, sondern dass Dublin angewendet wird und dass die Schweiz, dass der Bundesrat, dass ihm klar ist, er muss die Schweizer Grenze sichern.
Das Dublin-Abkommen regelt die Rückübernahme von Flüchtlingen mit anderen europäischen Staaten. Das ist auch der FDP wichtig. FDP-Nationalrat Philipp Müller.
Wir beharren darauf, dass erstens Hilfe vor Ort greifen soll, zweitens das Dubliner Abkommen funktionieren muss, da müssen wir Druck machen.
Erst nachher müssten die Asylstrukturen in der Schweiz zum Tragen kommen, so die FDP. Währenddem sich die bürgerlichen Parteien vor allem mit der Einwanderungspolitik beschäftigten, richteten die Linken ihr Augenmerk auf die Situation vor Ort. Der grüne Nationalrat Joe Lang.
Freuen wir uns über die demokratischen Veränderungen in diesem Raum und haben wir gegenüber den kurzfristig jetzt anstehenden Problemen eine offene Haltung und nicht eine Haltung der Abwehr.
Und SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr ergänzte, es sei nicht gesagt, dass es überhaupt zu einer Flüchtlingswelle komme. Die Schweiz solle vor allem sicherstellen,
dass man eben keine Waffen exportiert in solche Länder, dass man keine Handels- und Investitionsabkommen abschließt mit ihnen, dass man nur Entwicklungszusammenarbeit macht, also nur die Art von Beziehungen pflegt, die den Völkern nützen und nicht die korrupten Eliten stabilisiert.
Auch die CVP zeigte sich besorgt über die Entwicklungen in Nordafrika. Fraktionschef Urs Schwaller.
Für mich führt der Weg klar über Maßnahmen vor Ort und nicht in erster Linie über Maßnahmen hier in der Schweiz.
Doch auch der Bund und die Kantone sollten die nötigen Vorbereitungen treffen. All diese Fragen sollen noch in dieser Session in einer Sonderdebatte diskutiert werden. Ob sie stattfindet, entscheidet das Büro des Nationalrats am nächsten Montag.
Die Welt beobachtet die Ereignisse in Nordafrika und auch im Nahen Osten sehr genau, auch die Terrororganisation Al-Qaida. Und die wiederum wird mit Argusaugen von Terrorismusexperten beobachtet, zum Beispiel von Brian Fishman von der liberalen Denkfabrik New American Foundation. Unser Korrespondent Peter Vögeli hat Brian Fishman in Washington D.C. getroffen.
Al-Qaida habe mit der Twitter- und Facebook-Revolution im Nahen Osten ganz einfach nicht Schritt halten können, sagt Brian Fishman, der seit Jahren Al-Qaida im Internet beobachtet.
And that's something that Al-Qaida can't keep up with. They simply do not operate at the speed of Twitter.
Denn einerseits gehörten Al-Qaidas Anhänger nicht zur gebildeten Facebook-Generation der Jungen, zum Beispiel in Ägypten, und andererseits würden Al-Qaidas Botschaften auf komplizierten Wegen auch im Internet verbreitet, um sich vor militärischen Angriffen der USA zu schützen. Eine Audiobotschaft der Nummer 2 von Al-Qaida sei beispielsweise eindeutig vor dem Präsidentensturz Mubaraks aufgenommen, aber erst danach verbreitet worden.
And so that's why you see when Ayman al-Zawahiri released his audio tapes about Egypt, they were clearly taped before Mubarak fell, yet they were not released until after Mubarak fell.
In den Internetforen, die von Al-Qaida und ihr ideologisch nahestehenden Kreisen benutzt würden, juble man zwar über den Sturz der Autokraten, wundere sich aber und klage, dass Al-Qaidas Anhänger nicht mehr auf der Straße präsent seien.
They are praising actually some of the secular protesters and wondering aloud, why don't we have more of our people there in the streets causing trouble?
Der Grund, Al-Qaida sei schwächer als beispielsweise noch vor 5 Jahren und im Westen überschätzt worden, meint Fishman. Einer der Führer von Al-Qaida habe dies im Internet zugegeben. Wir haben keinen Zauberstab, wir können nicht überall Einfluss nehmen, ihr müsst selbst handeln, habe er in einem Chatraum geschrieben.
Quote unquote, we don't have a magic stick and we don't have superpowers. We are not able to impact events everywhere and so you're going to have to do it on your own.
Gefährlich sei Al-Qaida allerdings in Libyen.
I tend to worry about Libya, I think, more than most.
Denn gerade aus Libyen sei in der Vergangenheit am meisten Unterstützung für Al-Qaida in Irak gekommen.
Soweit Peter Vögeli in Heute Morgen am Mittwoch. Sie finden die Sendung auch als Podcast unter drs.ch. Verantwortlich ist Matthias Heim, mein Name Nicole Frank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.